Ja, genau. Ne? Also mit Hintergrundgeräusch, das ja damit. Auch damit bin ich aufgewachsen. Wir waren als Kinder auch früher öfters in Elsner. Und für mich so ein Inbegriff von Männerfreundschaft, von ganz unterschiedlichen Typen, die sich gegenseitig unterstützen und die Schwachen ahnen und ihnen helfen. Genau. Und ja, warum habe ich das an den Anfang gestellt, dieser Predigt heute? Weil ich mit euch heute über das Thema Zweierschaft Leben sprechen möchte. Für mich ist das Winnetou-Urteil natürlich so ein Prototyp von Zweierschaft. Und als ich in der Gemeindestunde vor ein paar Monaten euch dazu eingeladen habe, weil mich das so angesprochen hat, das Thema Zweierschaft von Markus Schulze, sah ich in so ein paar fragenden Gesichtern. Und ich habe gedacht, ich muss das, glaube ich, auch so ein bisschen erklären, was meine ich damit, beziehungsweise was können wir auch aus der Bibel lernen, was Zweierschaft überhaupt bedeutet. Und das soll heute das Thema sein. Und zwar möchte ich erstmal mit euch in die Bibel gehen und gucken, was gibt es denn da alles für Zweierschaften? Also was zeigt uns die Bibel eigentlich für Zweierschaften, die wir da sehen? Und dann im zweiten Teil eher so ein bisschen praktischer gucken. Was ist das denn? Welche Formen gibt es davon? Wie sehen so Treffen vielleicht aus? Oder wie können sie aussehen? Und wie kann man damit überhaupt starten? Und dann auch natürlich, wie geht es jetzt hier in Mühlen weiter? Und generell habe ich drei Fragen mitgebracht für euch. Aber ihr könnt natürlich auch Fragen an mich stellen. Ja, also das möchte ich euch dazu bestimmen. Okay, um keine Zeit zu verlieren, gehen wir direkt in die Bibel. Zweierschaften in der Bibel. Und ich habe angefangen, von vorne bis hinten einmal durchzugucken und habe euch jetzt ein paar davon mitgebracht. Die erste, die ich gefunden habe, war Abraham und Lot. 1. Mose 12 fängt das an. Abraham kommt den Auftrag rauszuziehen. Und wir lesen da, und Lot ging mit, es war Lots Entscheidung, dass er mit seinem Onkel Abraham mitzieht. Und wir sehen in den Kapiteln 12 und 13, was sie alles miteinander erleben. Wir sehen nicht viel Explizites über diese Zweierschaft, aber ich habe die Vermutung oder meine gelesen, dass er einfach dabei ist. Er sieht, wie Abraham handelt. Er sieht Abraham stärken, er sieht aber auch Abraham schwächen in Ägypten. Und wir sehen dann in Kapitel 13, dass es dann irgendwann auseinandergeht, weil ihre Herden einfach zu groß sind. Wahrscheinlich hat Abraham ja auch gezeigt, wie er so ganz praktisch, wie er Herden, also Viehwirtschaft betreibt. Und dann passiert es natürlich, dass es auseinandergeht. Und wir sehen auch hier, eine Zweierschaft ist für ein bisschen Zeit. Und dann geht es auseinander. Aber sie verlieren sich nicht, sondern wir merken hier auch, dass Abraham sich immer wieder um den Lot kümmert. Natürlich, sie waren auch verwandtschaftlich miteinander, also deswegen das früher ja auch viel. Aber Abraham hat immer wieder in das Leben von Lot eingegriffen. Also das ist eher eine bestimmte Zweierschaft, wo man sagen könnte, dass jemand älter war, ein jüngerer in der Zeit, und er lernt von anderen. Zweite Zweierschaft, Mose und Aaron. 2. Mose 4. Es ist eine Zweierschaft, die Gott zusammenstellt. Mose sagt, nee Gott, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort. Und irgendwann wird Mose ärgerlich und sagt, gut, Mose, ich stelle dir den Arm an die Seite. Klar, das sind auch zwei Brüder, ja. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie Mose und Aaron dann in den ganzen Kapiteln, also die sind natürlich nicht überall geschrieben, aber 4. Mose bis 4. Mose 20 sind die quasi zusammen. Und es ist eher eine Dienstgemeinschaft, könnte man sie so nennen. Es ist keiner, wo sie voneinander lernen oder so, sondern der eine gleicht die Stärken oder die Schwächen des anderen aus mit seinen Stärken. Wir sehen nachher, dass der eine wird ein Leiter auf der geistlichen Ebene, der andere wird ein Leiter auf der gesellschaftlichen Ebene eher. Wir sehen auch, dass es Höhen und Tiefen in dieser Zweierschaft gibt, dass sie miteinander streiten, zum Beispiel in 4. Mose 12, bezüglich der Frau von Mose gibt es eine große Gnade. Und wir sehen auch, dass beide mal Fehler zusammen machen und das ihnen total viel kostet. In 4. Mose 20, wo wir nachher über den Tod von Aaron lesen, da missachten beide die Anweisung Gottes und dürfen deswegen nicht in das gelobte Land. Mose hatte aber auch noch eine zweite Zweigschaft. Und die? Und die hat einen ganz anderen Charakter wieder, und das war mit Josua. Wir sehen, dass Josua wird zum ersten Mal in 2. Mose 17 genannt. Und zwar ist er da der Hauptmann, also der den Kampf gegen Amalek leitet. Aber wir lesen zum Beispiel in den 7. Kapitel später, wie Josua Mose bei jedem seiner Schritte folgt. Er war mit hoch auf dem Berg. Er ist mit im Heiligtum und bleibt im Heiligtum. Und wir lesen in 4. Mose 11, 28, dass er Mose gedient hat. Und wir sehen hier diesen Charakter der Zweischaft, das ist ein Älterer, ein Jüngerer. Er lernt von ihm durch Zuschauen, diskutieren auch miteinander. Sie sind ca. 40 Jahre miteinander zusammen. Und Josua übernimmt ja nachher dann die Leitung des Volkes. Wieder ein anderer Charakter von Zweierschaft ist diese Freundschaft zwischen Daniel und Jonathan. Sie sehen sich David und Jonathan. Sie sehen sich und sie lieben einander. Sie sind ganz, ganz eng. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein können. Da ist der eine der Königssohn und der andere der Lilienjunge. Und ihre Freundschaft kann aufgrund, oder ihre Zweierschaft kann aufgrund von den Lebensumständen eigentlich nur zwei Kapitel, also bis 20, Kapitel 20. Und dann trennt sie es wieder, weil einfach der Saul den David töten möchte. Und Jonathan ist an dieser Stelle, dass er sich klar zu David bekennt und ihn bewahrt vor dem Angriffen seines Vaters. Noch eine andere, kannst du auch noch reden? Kannst du noch weiter reden? Ist Elia und Elisa. Auch wieder eher ein Charakter von Mentor, Jünger. Ja, der Elia hat irgendwie keinen Bock mehr. Oder das heißt keinen Bock mehr. Er hat wahrscheinlich einen Burnout oder sowas, würde man uns heute sagen. Und sagt: Gott, ich will einfach nicht mehr, suche jemand anderen aus. Und Gott macht das. Und Gott sagt: Sei in diesem Gott, Elisa. Aber Gott ruft den Elia nicht direkt an. Sondern man gibt ihm noch weitere Aufträge. Und Elia bleibt bei ihm, lernt von ihm. Und irgendwann in 2. Könige 2 lesen wir dann, wie dieses Amt, also Elia wirklich abrufen wird und im folgenden Baden den Himmel auftritt. Und Elisa den Auftrag von ihm weitergibt. Im Neuen Testament gibt es natürlich auch Zweierschaften. Jesus und seine Jünger. So, jetzt. Die waren ja eher so eine große Kommune, also klar. Aber wenn wir weiter sehen, zum Beispiel im Markus-Evangelium, das ist ganz interessant, in Markus 6 sendet Jesus seine Jünger zwei und zwei aus, also immer in zwei Teams, um das Reich Gottes zu verkünden. Ich glaube, das sind auch so kleine Zweierschaften, Dienstgemeinschaften, sage ich mal so. Einfach um seine Jünger dafür zu schützen, bei der Ermutigung schnell aufzugeben, sich gegenseitig zu stärken und sich gegenseitig zu unterstützen im Dienst. Wir lesen das auch in Markus 6 hatte ich schon, in Markus 11, in Markus 14. Da sehen wir immer, wie Jesus auch zum Beispiel für den Auftrag, dass sie das Passamal vorbereiten soll. Da steht er nicht einen alleine hin, sondern er steht zwei zusammen hin. Auch die Emmaus-Jünger interessanterweise gehen ja zu zweit. Wahrscheinlich waren die natürlich aus dem Görtchen da. Und zu war auch sicherer zu zweit zu reisen als alleine, aber auch gut gehen zu zweit. Paulus und Barnabas, ein weiteres Beispiel in der Apostelgeschichte 9 bis 15. Paulus, der gerade zu Paulus geworden war, hat den Barnabas, der ihn so ein bisschen erstmal einführt. Der Barnabas nimmt ihn an die Hand, macht ihn bekannt mit Petrus und den anderen Aposteln, führt ihn so ein bisschen in diesen Kreis mal ein. Und wir sehen hier auch, wie sich so eine Zweierschaft auch verändern kann. Am Anfang ist Barnabas, der wahrscheinlich eher der aktive Part ist, um Paulus zu fördern und mitzunehmen. Nachher wird es zu einer Dienstgemeinschaft und sie werden beide die erste Missionsreise machen. Und in Kapitel 13. Und wir sehen halt auch wieder, dass Zweierschaften dann wieder auseinandergehen. In Kapitel 15, 36 ist ein dicker Streit zwischen den beiden und trennen sich wieder auf die Wege. Und die letzte, die ich immer mitgebracht habe, ist Paulus und Timotheus, aber Apostelgeschichte 16. Direkt am Anfang sehen wir, nachdem das mit dem Barnabas auseinandergegangen sind, sind die nochmal mit anderen beiden abgereist, aber wir sehen im Anfang der Apostelgeschichte 16, dass Paulus einen jungen Mann namens Timotheus unter seine Fittiche nimmt. Und hier auch wieder eher dieses Prinzip: erfahrener Paulus, der junge Timotheus, und er kann davon lernen. Und in den Timotheusbriefen sehen wir wirklich konkret, was Mentoring einfach bedeutet, wie man wie ein älterer oder erfahrener Entwarnung, nicht unbedingt älterer, wie schon natürlich, aber jemand dünner oder unerfahren an die Hand nimmt und ihn langsam aufbaut. Gut, so, was ist denn eigentlich jetzt eine Zweierschaft? Mal so ein paar Punkte. Es ist eine Weggemeinschaft. Man geht miteinander, man ist miteinander unterwegs. Gott gebraucht Menschen für Menschen. Es ist selten, dass er zu einem persönlich spricht und sagt, hier, zack, du kriegst einen Auftrag oder sendet einen Engel oder er verändert dich, sondern er gebraucht oft Menschen für andere Menschen, um sie weiterzubringen. Zum Beispiel Barnabas und Paulus. Und es ist halt eine Zeit oder eine Weggemeinschaft, wo man voneinander lernen kann und einfach prägende Zeiten in der Gemeinschaft mit Gott haben kann. Es ist auch eine Schatzkiste. Es ist eine der effektivsten Formen von Lerngemeinschaften. Ich weiß nicht, also wenn man studiert, dann trifft man sich ja oft mit mehreren, um zusammen zu lernen. Alleine ist man öfter oder eher bereit, mal aufzugeben und nicht weiterzumachen. In der Gemeinschaft sagt der eine dann, komm, hier, ich helfe dir nochmal. Lernen ist in der Gemeinschaft einfacher. Und die Unterschiedlichkeit erschließt Dinge auf unterschiedliche Weise. Als wenn man allein ist. Es ist aber auch Abenteuer. Vier Augen sehen mehr als zwei. Zwei Menschen erleben mehr als einen. Man nimmt dasselbe unterschiedlich wahr. Man geht sich vielleicht auch mal auf den Wecker, weil man sich zu gut kennt. Aber eigentlich ist das Ziel ja, sich gegenseitig über die Stange zu halten. Wenn du eine Zweischaft machst, triffst du immer Neuland. Denn du wirst Menschen intensiver begegnen, als wenn du es jemals in der Gruppe machen wirst. Und neue Gedanken, neue Ideen, neue Ansichten werden immer deinen Horizont auch sprengen. Das heißt, du erhältst einfach einen einzigartigen Blick auf Gott durch die Geschichte und die Traum des anderen. Und Glaubensfragen können dadurch viel relevanter und praktischer werden, als wenn du versuchst, alleine irgendwie das für dich selbst auseinanderzunehmen. Eine Zweierschaft ist auch ein sicherer Ort. Es ist eine super große Chance, ja, diesen geschützten Rahmen, diesen Raum zu haben. Im heutigen Leben sind diese Räume unglaublich rar. Oft schützt man sich eher, kapselt sich ab, um zum Beispiel nicht verletzt zu werden. Aber so so ein Zweifel bietet einfach die Chance, dass es einen Raum gibt, wo es keine Tabus gibt. Wo ich alle Fragen stellen darf, die ich habe. Wo ich keine hochgezogenen Augenbrauen oder irgendwelche Kommentare fürchten muss. Sagen muss, ja, das ist das, was denkst du denn da? Stellst du denn da Fragen? Und natürlich weiß ich, sowas muss wachsen mit der Zeit. Also es ist natürlich nicht, dass man am Anfang direkt schon das erwarten kann. Aber je mehr man diesen Raum auch schafft und bereit ist, da reinzumüssen, desto mehr und desto befreiender ist es. Verbindlichkeit in einer Freiheit, was meine ich damit? Eine Zweierschaft heißt niemals, dass man auch alles aussprechen muss. Beziehungsweise, dass der andere das Recht hat, alles über mich zu erfahren. Es gibt in der Zweierschaft auch immer, wenn es so große oder solche Nähe gibt, auch das Gefahr der Manipulation oder einer ungesunden Abhängigkeit. Wenn zum Beispiel persönliche Grenzen nicht respektiert werden. Also das heißt, eine Zweierschaft ist niemals das Ziel, eine vorbehaltlose oder komplette Aufdeckung des eigenen Seelenlebens. Es ist immer da, wo man sich nicht mehr wohlfühlt. Wo man einfach sagt, das ist meine persönliche Grenze. Und das muss der andere auch akzeptieren. Wir sind als Christen befreit, um uns in einer Freiheit zu bewegen. Zum Beispiel in 2. Korinther 1, Vers 24, das soll so ein Leitsatz für unsere Gemeinschaft sein. Nicht, dass wir Herren werden über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfe eurer Freude, denn es steht im Glauben. Und dass das so ein Leitsatz ist, wenn man nicht denken muss, ich muss mich jetzt komplett lösen. Welche Form gibt es? Die eine Form links würde ich nennen, ist eine Freundschaftsbeziehung. Es ist halt eine Lern- und Austauschbeziehung unter Freunden, die sich gegenseitig einfach Hilfe stellen lassen. Ne? So wie Jonathan und David, Barnabas und Paulus, die Jünger, Mose und Aaron. Also man stärkt sich gegenseitig das Vertrauen in Gott, indem man einfach gemeinsam seine Nähe sucht, füreinander betet und füreinander da ist, sich austauscht und sich ermutigt. Jetzt könnte die Frage sein, wie viel Freundschaft muss denn da denn sein? Zweierschaft ist ja generell, das ist keine funktionale, dienstliche Angelegenheit, wo ich einfach so, das muss funktionieren, wie beim Job, sondern es muss ja schon irgendwas an Beziehungen einfach da sein. Aber es muss auch nicht mit dem Anspruch überfordert sein, dass man die dicksten Freunde sein muss. Die Gefahr ist nämlich dann wiederum, dass das zu so einem blöden Treffen wird. Und wenn man die dicksten Freunde ist, dass man einfach nur quatscht, quatscht, quatscht. Aber eigentlich den Ziel, wo will ich denn damit hin? So ein bisschen aus dem Blick verliert. Aber was man hat, man braucht nicht dickste Freunde zu sein, aber was man schon braucht, ist Sympathie und Interesse füreinander. Ansonsten wird das nicht funktionieren und dann sollte man das auch nicht in die Richtung reingehen. Also die eine Form ist die Freundschaftsbeziehung, die andere Form ist die Mentorenbeziehung. Das heißt, es ist so eine Beziehung wie zwischen den Eltern und den Kindern. Also was ich eben auch schon mal sagte, wie Paulus und Timotheus. Das ist jemand erfahrener im Glauben und jemand unerfahren. Also es ist nicht die gleiche Stufe. Und sie unterstützen sich gegenseitig. Heißt, der Ältere unterstützt natürlich den Jüngeren mehr. Interessanterweise ist aber auch immer, dass der Ältere auch von den Jüngeren in diesem Zweierstand immer wieder dort noch was lernen kann. Eine Sache zu dieser Beziehung, noch Mentor-Beziehung, das ist für den Mentor die auffälligere Beziehung. Weil er muss einen Blick haben, wohin will ich eigentlich mit dem Jüngeren hingehen. Bei der Freundschaftsbeziehung kann so ein Treffen mit und ohne Vorbereitung sein. Je nachdem, wie sich die Gruppe, also wie sich die zwei absprechen. Das heißt, man trifft sich, das ist der Aufwand und mehr ist es nicht. In der Mentorenbeziehung ist schon der größere Aufwand beim Mentor, der einfach guckt, wo möchte ich mit dem Jüngeren einfach hin. Was macht man denn so? Ah, vorne zum Ziel. Okay, war ja das. Gut, also was kann man in so einem Treffen einfach machen? Ich habe die drei Bs einfach als Grundgerüst. So, wenn man sich trifft, ist das Begegnen, das Bibellesen, das Thema und das Beten. Was meine ich damit? Das Begegnen, besonders am Anfang ist es wichtig, dass man Energie reinsteckt, um sich kennenzulernen. Dass man einfach die Fehler von Gott in dem anderen erkennt. Das, was ihn geprägt hat. Die Kindheit, die Menschen, die Gewohnheiten und Werte. Vielleicht, die Bilder von Gott, die wir hatten. All das, was mich in der Vergangenheit geprägt hat, macht mich zu dem, was ich heute bin. Und das zu entdecken, herauszufinden und sich dann, wenn die Beziehung konkreter wird, tiefer wird, dann einfach ermutigt, hinterfragt, tröstet und in Entscheidungsprozessen hilft. Das ist in diesem Bereich, man tauscht sich einfach aus. Ihr könnt darüber reden, was eure Geschichte ist, wie eure Familie ist, Wünsche, die ihr habt, Hobbys, die ihr genießt, Gottes Geschichte mit euch, was gerade aktuell in deinem Leben passiert. Das ist in diesem Bereich einfach Zeit dafür, sich auszutauschen. Und was ich eben auch gesagt hatte, aber immer zu schauen, wo ist meine persönliche Grenze. Was will ich erzählen und was will ich nicht erzählen? Also diese Freiheit auch, sich gegenseitig zu gönnen. Der zweite Part, Bibellesen. Es ist einfach Zeit dafür, intensiv da reinzukommen. Ich habe heutzutage in der Zeit, ich will das jetzt nicht schlecht reden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Vermutung, dass wir immer seltener einfach viel Zeit in der Bibel nutzen. Und viele andere Bücher lesen. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber so eine Zweierschaft kann die Möglichkeit sein, nochmal neu sich das Wort Gottes, dem Wort Gottes zu öffnen. Man kann sich auch Bücher mal lesen, also einzelne Themen bearbeiten, aber ich würde euch besonders am Anfang empfehlen, erstmal daran zu investieren. Zum Beispiel 5 Termine mit einem Bibelbuch. Damit einfach auch nicht das Wort Gottes lest, um konkrete Fragen, die ihr gerade im Leben habt, zu beantworten zu bekommen, sondern einfach mal, um ihn reden zu lassen und vielleicht zeigt er euch Dinge auf, über die ihr gerade nicht nachgedacht habt oder die gerade gar nicht auf dem Schirm waren, aber Gott hat sie auf dem Schirm. Deswegen einfach mal so, zum Beispiel gegenseitig sich den Text vorlesen, und ehrliche Fragen darzustellen. Also die Fragen, die ihr nicht aus eurem Hintergrund direkt beantworten könnt, aus eurem Bibelwissen direkt beantworten könnt, sondern ehrlich sich mit diesem Text auseinanderzusetzen und dort reden zu lassen. Und dann auch darauf zu reagieren, was hat er dir gezeigt? Und wie antwortest du darauf? Und sagst du, dass ich ihn deswegen anbete, was ich neu über ihn gelernt habe? Oder dass ich vielleicht Dinge korrigieren muss in meinem Leben, verändern muss, oder für mich selbst etwas beten brauche, oder für andere beten sollte. Und dann auch immer diese Ausschau danach halten, was kann ich einfach teilen davon, was Gott mir gezeigt hat. Nicht für dich selbst zu behalten, sondern es einfach rauszutragen. Der dritte Punkt, beten. Das Gespräch unter euch beiden mündet immer in dem Gespräch mit Gott. Das solltet ihr eigentlich versuchen, immer in diese Treffen zu integrieren. Denn eigentlich ist es keine Zweierschaft, sondern eine Dreierschaft. Dass Gott immer, wenn man immer mit dabei ist. Und ihr könnt ihm einfach die konkreten Fragen und Wünsche, über die ihr geredet habt, über die ihr gesprochen habt, einfach nahtlos Gott bringen. Oder das, was ihr in seinem Wort gelesen habt, dass ihr das dann Gott bringt. Ihr könnt euch einfach gegenseitig fragen könnt. Abgeben, helfen, füreinander einstehen. Es kann natürlich sein, dass man Gebet auch lernen muss. Das ist für den einen oder nicht leicht fällt, laut zu beten. Das ist Ungewohntes. Dann kann dieser Ort des Freischalten auch der Ort sein, wo ihr das miteinander lernt. Und manchmal heißt ein Gebet, dass da einfach still ist. Und das ist nicht schlimm. Das darf auch einfach so sein. Und es kann auch sein, dass ihr unterschiedliche Gebetsstile habt. Und dann ist es interessant, sich da herausfordern zu lassen und von dem anderen einfach mal auszuprobieren und zu lernen, was hat er denn für Gebetsstil? Und was kann ich davon einfach in mein eigenes Gebetsleben integrieren? Gut. Ja, das erste Treffen, wie könnte man jetzt so starten? Natürlich steht am Anfang eure Entscheidung, ja, das möchte ich. Das muss natürlich am Anfang für euch klar sein. Und es muss auch klar sein, was ihr wollt. Wollt ihr eine Freundschaftsbeziehung, wollt ihr eine Mentorenbeziehung oder wollt ihr selbst Mentor sein für jemand anderen? Und dann geht es natürlich auch darum, dass man jemanden anspricht. Das ist natürlich auch nicht ganz leicht, denn der andere kann immer auch oder darf die Freiheit haben, Nein zu sagen. Und das dann nicht persönlich zu nehmen oder sich angegriffen zu fühlen, sondern zu sagen, okay, das akzeptiere ich. Das ist natürlich die Herausforderung, vor der man ganz am Anfang steht. Wenn man aber dann sagt, okay, beide, du hast jemanden gefunden und du entscheidest dich jetzt loszugehen, und am ersten Treffen könnte zum Beispiel so aussehen. Ihr erklärt dann erst miteinander, was habt ihr für Erwartungen? Was möchtet ihr erreichen? Was wünscht ihr euch in solchen Treffen? Ihr könntet auch erklären, was für einen Rhythmus ihr habt. Jede Woche oder alle 14 Tage. Am Anfang ist es sicher sinnvoller, sich öfter zu treffen, damit einfach etwas entstehen kann. Und das nicht durch, weil man sich nur alle 3 Monate sieht, direkt schon wieder auseinanderläuft. Der Ort des Treffens, wo trifft man sich? Es ist gut, wenn man sich gegenseitig vielleicht besuchen kann. Oder man trifft sich irgendwo im Café oder beim Spazierengehen irgendwo. Der zeitliche Rahmen auch. Das heißt, es ist wichtiger, also lieber besser zeitlich klar begrenzt, mal ein Stündchen oder zwei, als und dann halt regelmäßig als 5 Stunden und dann seltener. Ihr könnt euch darüber austauschen, was möchtet ihr denn gemeinsam lesen? Ein Bibeltext, zum Beispiel fortlaufend, das ist am Anfang sicher sinnvoll, aber ihr könnt natürlich auch ein Thema auswählen. Lest einen kurzen Bibeltext schon beim ersten Treffen rein mit, zum Beispiel am Psalm, was wir heute auch viel gelesen haben. Ersten Stunden. Betet auch für einander und verabredet euch dann für den nächsten Termin. Vielleicht sagt ihr auch, ihr möchtet das erstmal ausprobieren. Und wenn es gut vielleicht sogar sagt, okay, wir treffen uns erstmal für 4 Treffen, dann und dann. Und in einem kurzen Brief fertig zu lesen und dann sprechen wir mal drüber, wie haben wir es empfunden, war es gut, war es schlecht. Machen wir weiter oder lassen wir es sein? Gut, ja, wie geht es jetzt hier weiter bei uns in Mühlen? Also, ich habe die Leute dazu eingeladen. Ich möchte das gerne einfach hier aus der Gemeinde für die Gemeinde, für jeden, der Interesse hat, organisieren. Und ich würde es jetzt gerne so machen, dass bis zum 23.01. Also, ich habe schon eine Rückmeldung bei euch. Die haben sich bei mir gemeldet. Und mit dem starte ich auf jeden Fall jetzt. Aber wer jetzt sagt nach der Predigt, okay, das hört sich interessant an, ich möchte das gerne auch probieren, der kann sich einfach bis zum 23.01. nochmal melden. Und dann würde ich auf einen, der sich zurückgemeldet hat, ein kurzes Treffen machen, Fragen klären, wo wir vielleicht auch herausfinden, versuchen herauszufinden, wie der mit wem starten könnte. Und dann würde ich gerne eine Startphase bis zum Sommer machen mit diesen 2 Treffen. Zwischendrin gibt es die Möglichkeit des Coachings oder geistigen Inputs, also einfach, dass man auch immer miteinander oder man möchte ins Gespräch kommt, um Probleme zu klären, Fragen zu klären, auch vielleicht Themeninputs zu bekommen. Ich habe eine ganze Liste, was man Also, dass man eine Probephase hat, bis zum Sommer, wo wir dann ehrlich mit uns darüber austauschen können. War es gut, war es schlecht, was können wir verbessern und wie können wir mit dem Thema weitermachen. Genau. So, die letzte Sache. Meine Frage einfach. Ich möchte euch jetzt drei Fragen stellen. Einfach. Die erste Frage. Möchte ich euch einfach einladen. Kannst du darüber reden, ob du nicht auch eine Zeit schaffen möchtest? Einfach dir ein paar Tage Zeit nehmen. Wenn du jetzt nicht sagst, nee, ist nicht für mich vollkommen okay. Aber einfach für die, die sich noch nicht entschieden haben, einfach Zeit nehmen, darüber zu reden, ob das nicht für dich dran wäre. Und wenn du dann zum Ja kommen solltest, dich dann fragst, was möchtest du überhaupt? Möchtest du einen Freund, also möchtest du einen Freundeszweigschaft haben? Möchtest du einen Mentor in einem bestimmten Bereich, dass du einfach weiterkommst? Oder möchtest du selbst jemanden anwenden, also als Mentor einfach für jemanden anders dabei zu sein? Und die dritte Frage, du kannst natürlich selbst auf die Suche gehen. Das steht dir komplett frei. Also es kann auch sein, oder das habe ich auch schon so gemacht, dass man einen Mentor für einen bestimmten Bereich auch nicht hier vor Ort findet. Dann ist es vollkommen okay, auch Mentoren aus anderen Gemeinden oder anderen Orten oder sowas zu nehmen. Das auf jeden Fall. Aber also, du kannst natürlich selbst auf die Suche gehen, aber ich fände es schön, wenn wir auch als Gemeinde uns da also gegenseitig unterstützen. Und Frage dann an dich, möchtest du dich dann nicht einfach bei mir melden, damit wir das gemeinsam auf die Suche gehen können. Gut. Habt ihr sonst noch Fragen an mich bezüglich Zweierschaften? Was euch jetzt gerade unter den Nägeln brennt, ich vielleicht noch ganz am Rande tangiert habe oder vielleicht gar nicht tangiert habe. Also die Frage von Annette war, habe ich selber schon Erfahrungen mit Zweierschaften gemacht? Ja, kann ich gerne von erzählen. Also ich habe angefangen mit Zweierschaften während des Studiums in Aachen. Habe da quasi einmal den Aldi als Zweierschaftspartner gehabt in Bezug auf Regen. Ich habe den Wolfram als Zweierschaftspartner gehabt zum einfach persönlichen Austausch, Mentoring und so. Hier in Mühlen hatte ich mal den Martin Schneider von Ignes als Mentor früher im Jahr, um so Leiterschaft zu kriegen und sowas zu besprechen. Genau.
Aber wie hast du denn selber gesucht?
Ja, also die Frage war, den Mentor habe ich mir selber gesucht? Ja, genau, den habe ich mir selber gesucht. Ich habe mir nämlich schon mal so ein bisschen Zweierschaft gemacht in Bezug auf Predigen, ne, dass ich eben einfach jetzt quasi angefangen habe zu predigen, einfach mich vorgepredigt und auf das mit ihm getroffen habe, das zusammen vorbereitet habe. Also, ich kann beide Seiten sagen, das Buch. Noch eine Frage. Deswegen reden wir auch nicht darüber, weil ich das einfach empfehlen kann. Weil ich sehr viel davon einfach profitiert habe, persönlich und so geistig. Aber wie gesagt, wir können gerne noch weiter fragen.
Welche Erfahrung hast du gemacht? Es ist ja doch sehr gelenkt. Ne? Also bei Freundschaften ist etwas, was sich nicht lenkbar. Und sowas ist ja dann doch eher was gerade gelenktes. Welche Erfahrung hast du gemacht, dass das nicht so günstig wirkt?
Ja, das ist natürlich jetzt zum Einstieg schwierig. Ne? Also so ein Einstieg zu. Wenn ich das jetzt von oben aus euch aufdrücken würde, dann fände ich es sehr künstlich. Wenn man sagen würde, ihr müsst jetzt alle Zweierschaften machen. Ich kann euch das halt nur empfehlen. Ne? Und das muss ich. Am Anfang ist natürlich dieser Schritt, dieses Verhältnis zu gehen. Dass man sagt, ich gehe das ein, ich bin bereit dazu, mich jemandem anderen zu öffnen. Das ist so ein Gefühl der Künstlichkeit, weil es einfach unsicher ist. Man ist noch nicht vertraut unbedingt miteinander. Man geht einen Schritt, künstlich wirkt und der erst dadurch natürlich wird, indem auf beiden Seiten das Vertrauen wächst und die Beziehung wächst. Geschlechtsübergreifend würde ich generell einfach nicht empfehlen. Da ist das Problem einfach der sexuellen Ablenkung zu groß. Also ich würde immer nur empfehlen, die gleichgeschlechtlichen Zweierschaften, weil das an unserer sonst Ablenkung einfach geben kann. Ein anderer Gedanke war noch, dass das natürlich auch christliche Zweierschaften, was ich heute geredet habe. Es gibt im ganz normalen Arbeitsumfeld auch solche Beziehungen, die sind dann eher darauf ausgelegt, jemanden Jüngeren aufzubauen, in der Managementposition reinzugehen und so weiter. Also da gibt es auch Zweierschaften, das ist aber natürlich, was ich heute wirklich halt immer zu brauchen. Ja, kann man. Ich möchte alle, die sich jetzt mal gemeldet haben bis zum 23., die möchte ich einladen zum gemeinsamen Treffen. Man will sich alle mal sehen und einfach mal, ich weiß nicht, ob das über Zoom machen oder hier persönlich, dass man sich einfach mal austauscht und so ein bisschen die Erwartungen abgleicht. Was wünscht man, wer ist denn da? Und dann einfach auch mal guckt, gibt es denn da schon welche, die zusammenpassen oder nicht? Oder wo man so denkt, es könnte passen oder nicht. Wie gesagt, es ist halt immer ein Versuch. Aber die möchte ich irgendwie zusammenkommen und dann schauen. Und wenn's das Optimale wäre natürlich, jeder findet jemanden, der es möchte. Wenn wir das nicht, dann müssen wir zusammen weiter auf die Suche gehen. Und dann würden wir einfach schauen, das könnte mir passen. Finden wir einen hier in Gemeinde noch, der sich jetzt noch nicht gemeldet hat? Finden wir vielleicht einen aus einer anderen Gemeinde? So würde ich weiter vorgehen. Gut, also wenn jetzt keine weiteren Fragen, ihr könnt natürlich jederzeit auch gerne auf mich zukommen, wenn wir noch Fragen sind.